Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Band zum Blick in die Bibel. Freue mich. Amen. So, meine Botschaft heute heißt, bist du ein Lauch oder ein Mann? Ne? Und ob du ein lila Lauch bist oder ein Mima-Mann, das werden wir jetzt ein bisschen herausfinden. Was ist ein Lauch? Was meine ich mit einem Lauch? Ein Lauch ist offensichtlich ein Gemüse und wackelt im Wind. Ja? Ein Lauch ist jemand, der sehr gefühlsbetont ist, der sehr auf seine Gefühle achtet, eigentlich fast nur auf seine Gefühle achtet. Und wenn es einmal nicht so richtig flutscht, dann schmeißt er hin und zieht sich zurück und weint. Während ein Mann ganz anders ist. Ihr seht hinter mir den Felsen von Gibraltar und die Festung von Gibraltar. Auf den Felsen kannst du drauftreten, da tut sich nichts. Auf dem Lauch kannst du drauftreten und dann ist er platt. Also, und der Herr sagt, du sollst kein Lauch sein, sondern ein Fels. Der Fels von Gibraltar, ihr kennt es vielleicht, das ist dort, wo das Mittelmeer oder wo der Ozean, wo der Atlantik in den Mittelmeer mündet. Diese Gegend, das ist 14 Kilometer breit, eine Meerenge, die nennt man die Säulen des Herkules. Schon seit alter Zeit. Und auf der einen Seite, auf der spanischen Seite, ist der Fels von Gibraltar, den seht ihr hinter mir. Und auf der afrikanischen Seite ist ein anderer Berg, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber der ist in Marokko. Und dazwischen diese Meerenge, die kontrolliert den Zugang zum Mittelmeer, und derjenige, der diese Meerenge kontrolliert, der ist der Man, verstehst du? Der kontrolliert, wer ins Mittelmeer darf, beziehungsweise wer da Handel treiben kann. Angreifer werden dort abgewehrt und so weiter und so fort. So. Und ich möchte, dass wir wie der Fels von Gibraltar sind. Also keine Lauchs, sondern Felsen. Was ist die bezeichnende Eigenschaft eines Mannes im Gegensatz zu einem Lauch? Ein Mann ist verantwortungsbewusst. Und zwar steht er seinen Mann, schiebt der Wache sozusagen, ist auf seinem Posten, ob die Sonne jetzt scheint oder ob es regnet, ob es stürmt oder ob es schneit, ob es gut geht oder schlecht geht, ist es ihm nicht so wichtig. Er ist zielorientiert, er weiß, was er zu tun hat. Sein Lebenszweck ist nicht, sich so gut wie möglich zu fühlen, sondern ein sinnvolles Leben zu haben. Einen Zweck zu verfolgen, der würdig ist, der seiner würdig ist. Denn ich sage dir mal eins, du kannst viel, viel erleben, du kannst viel, viel aushalten. Du hältst massenweise Leid aus, solange dieses Leid einen Sinn hat. Wenn es einen Sinn hat, dann ist es gut. Wenn es keinen Sinn hat, ist es schwierig. Gut, aber das führt schon wieder zu weit, ich werde schon wieder zu partikular, das will ich gar nicht. Sondern ich will auf eine Schriftstelle zunächst einmal raus. Ich zitiere jetzt mal 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 5. Dort heißt es, du aber sei nüchtern in allem. Sei also kein Fühli, sondern sei ein Denki. Okay, jemand, der nicht nur fühlt, sondern einer, der auch logisch denkt, was die Sache ist. Sich nicht so sehr von seinen Gefühlen leiten lässt. Du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid. Sagst, Pastor, wann ist die Botschaft vorbei, wenn ich das gewusst hätte? Ne? Ertrage Leid. Ertrage Leid ist ein wichtiger Punkt heute. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ertrage Leid. Steht in der Bibel, hallo, steht in der Bibel. Und wenn ich jetzt, hört mal, wenn ich jetzt natürlich von Lauch und von Mann rede, ich hätte ja auch von Lauch hin und von Frau reden können, okay? Denn wir werden uns da verschiedene Sachen anschauen, die auf Männer wie Frauen natürlich zutreffen. Amen. Gut, also, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Du sagst, ich habe noch nie meinen Glauben weitererzählt. Gut. 95% aller Christen erzählen ihren Glauben nicht weiter. Das ist bedauerlich. Aber was du machen kannst, ist, oder worauf du achten kannst, ist, dass man zumindest dich als Christ wahrnimmt, dass man weiß, dass du Christ bist. Dass man dir in deinem Leben, in deinem Lebensstil den Christen ansieht. Okay? Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn sie wissen, ah ja, das ist ein Christ. Denn in dem Moment verlierst du die Identität ein wenig in den Christus hinein. Die schauen dann nicht mehr den Hinz oder den Kunz an, sondern die schauen dann den Christus an. Verstehst du? Weil du Christ bist. Und das ist gut für dich. Übt ein wenig Druck auf dich aus und dann lebst du besser. Ja, das ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht. Also, tu das Werk eines Evangelisten und dann geht's weiter. Vollbringe deinen Dienst. Vollbringe deinen Dienst. Und dieses Wort Dienst ist das Wort Diakonia. Das bedeutet wirklich etwas Nützliches. Es ist nicht der Dienst wie Latreia, beziehungsweise Liturgia. Also wo man halt ein Ritual abspult, ist ja auch ein Dienst, ja. Sondern Dienst ist was, Diakonia ist was Nützliches. In anderen Worten, der Herr hat eine nützliche Aufgabe für dich und die sollst du erfüllen. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 5. Das sind 4 Punkte gewesen, die wir jetzt angeschaut haben. Die Situation, in die Paulus hineinspricht, er spricht es ja nicht in den luftleeren Raum hinein, er spricht es zu Timotheus. Timotheus ist zu dem Zeitpunkt ein Pastor, der Pastor eigentlich von der Gemeinde, von der Riesengemeinde, Zehntausende von mannstarken Gemeinde in Ephesus. Ganz, ganz große, ganz, ganz wichtige Stadt. Dort lag Johannes der Apostel begraben, die Mutter Maria lag dort begraben, die Mutter Jesu, der Apostel Lukas und so weiter. Ich war schon in Ephesus, das sind jetzt heute natürlich nur noch Ruinen. Ich stand drauf auf dem Grab von Johannes, aber Bekanntheit schließen mit ihm war sehr schwer, ja, logisch natürlich. Ist auf jeden Fall alles recht interessant gewesen. Eine ganz wichtige Stadt und Paulus war zu dem Zeitpunkt in Rom. Und in Rom ist gerade eine Verfolgung losgegangen. Die Regierung hat morgens in der Früh um 6 bei den Christen geklingelt und hat sie eingesammelt. Die haben nicht eine Hausdurchsuchung gemacht, die haben sie gleich mitgenommen. Nicht, weil die Christen eine schlimme Tat getan hätten, sondern weil sie Worte gesagt haben, die ihnen nicht gepasst haben, den herrschenden Kreisen. Schwierige Sache. Na, die haben gesagt, Jesus ist Herr und dabei war doch Cäsar Herr und so. Also, viele andere Sachen auch noch. Es gab also eine Verfolgung, eine ziemlich blutige Verfolgung, in der ist dann auch Paulus gestorben. Paulus hat es auch gewusst und geahnt. Wenn der 2. Timotheus seinen letzten Brief überhaupt liest, dann stellt sie das fest. Er hat mit dem Leben abgeschlossen, nicht ganz, er hat immer noch Hoffnung, dass sich was tut, aber es könnte sein, dass er jetzt also als ein Trankopfer ausgegossen wird, im Dienst für den Herrn sein Leben also verliert. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also, in Rom bricht eine Verfolgung auf. In der Hauptstadt. Und jetzt geht natürlich die Angst aus in die Provinz, unter anderem nach Ephesus. Denn sie wissen nicht, ob jetzt hier nicht auch eine Verfolgung losbricht. Verstehst du? Ob nicht bei uns plötzlich auch in der Früh um 6 die Polizei klingelt und uns einsammelt wegen irgendwelcher Facebook-Posts oder irgendwie sonst was, was denen nicht passiert, nach denen nicht passt. Ihr sagt, das gibt's nicht. Leute, ein Lehrer in Irland, der hat einen Jungen, der sich als Frau ausgegeben hat oder umgekehrt, nicht mit dem Wunschgeschlecht angeredet, sondern mit dem biologischen Geschlecht. Der ist seit 500 Tagen im Gefängnis. Okay? Die amerikanische Regierung in der Person von J.D. Vance hat gesagt, Irland, mach was oder wir sanktionieren euch. Finde ich bemerkenswert, ja, dass der erst Amerika was sagen muss, dass der da wieder rauskommt. Also sag nicht, dass es sowas nicht gibt, solche Sachen. Sowas gibt's auch bei uns in unserer Zeit. Na, das ist unangenehm, das ist schlecht. Und solche Zeiten, ihr Lieben, die erfordern Männer und keine Lauchs. Also wie gesagt, eigentlich würde ich lieber über was anderes predigen, aber das sind Dinge, die uns passieren können, die uns begegnen. Und deswegen müssen wir über diese Sachen reden. Amen. Und Timotheus als Pastor ist jetzt natürlich exponiert. Verstehst du, du bist der Pastor von einer 10.000-Mann-Gemeinde, 20.000-Mann-Gemeinde vielleicht sogar. Alle schauen auf dich, alle wissen, du bist der Man. Und wenn es jemanden trifft, wenn die Polizei zu jemandem kommt, dann zu dir. Passiert aber nicht. Wir wissen heute, dass die Verfolgung nur in Rom stattgefunden hat und nicht in der Provinz zunächst einmal. Die hat viel später auch in der Provinz erst stattgefunden. Aber der Druck ist trotzdem da, der Druck ist groß. Und die ganzen Leute, die Ältesten in der ersten Reihe, die kommen jetzt zu Timotheus, zum Pastor und sagen, Pastor, es trifft sich so, dass wir jetzt gerade Urlaub machen bei der Oma auf dem Land. Auf Wiederschauen, halt die Ohren steif und halt die Türen offen, wir kommen wieder, keine Frage. Du schaffst das und dann sind sie weg. Die Gemeinde war bisher eine rapide wachsende Gemeinde, die ist extrem schnell gewachsen. Und jetzt ist es eine Gemeinde, die extrem schnell schrumpft. Und alle sind begeistert von dir, wenn deine Gemeinde wächst wie verrückt. Das ist völlig anders, wenn sie plötzlich schrumpft. Und es gefährlich ist, sich mit dir zu identifizieren. Na, kennst du diesen Pastor, diesen Timotheus? Wen? Wie Tim? Plötzlich hast du dann die Situation, dass es halt so halt, dass es schwierig wird. Und jetzt wissen wir natürlich alle, dass Paulus ein Mann war. Paulus war ein Mann. Als er vor Gericht einmal stand und der Hohepriester, also der Richter, ihm gesagt hat, haut dem eine runter für seinen frechen Mund, ja, steht Paulus auf, der Angeklagte, und brüllt den Richter an, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Ja, also wie gesagt, der war eher cholerisch veranlagt und er war also definitiv jemand, der einem guten Faustkampf nicht aus dem Weg gegangen ist. Bei Bei Timotheus war das ganz anders. Timotheus hatte Lauchtendenzen. Lies mal 2. Timotheus, die ersten Verse von Kapitel 1. Ich erinnere mich, lieber Timotheus, an deine Tränen. Der hat geheult. Indianer kennen keinen Schmerz, die heulen nicht. Und ich weiß, ich denke an den Glauben deiner Oma und deiner Mama. Und ich bin auch überzeugt, dass dieser Geist in dir ist, der Geist des Glaubens. Und fach die Gnadengabe an, die in dir ist, durch die Handauflegung. Na, du bist doch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt fang wieder an, in Sprachen zu reden. Jetzt mach das, weck das Ganze wieder auf. Gib deinen Lauchtendenzen nicht nach. Ermanne dich, stell dich hin. Wenn du allein bist, trommel dich auf die Brust und lass einen Schrei los. Ja, pump dich auf und sag zu dir, du kannst das. Größer ist der in dir ist, als der in der Welt ist. Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Oh, happy day. Oh. Weißt du, manchmal musst du so reden, vor allem, wenn du Lauchtendenzen in dir entdeckst, wenn du weißt, du bist eher so ein harmloser Typ, der so nett ist zu allen, ja, und den man so leicht überfahren kann, ja, den man übertreten, zertreten kann. Es gibt Leute, die finden Schwächere und es gefällt denen dann, schau, die zu triezen, die rumzuschubsen. Was magst du dann? Steckst du das alles ein oder wie reagierst du dann? Lauchig oder männlich? Jetzt lass mich auf ein paar andere Sachen noch eingehen hier. Und zwar auf das Verhältnis unter anderem zwischen Männern und Frauen und so weiter und wie ein Mann Gott findet und sucht. Und das Verhältnis, das eine Frau zu Gott hat und das Verhältnis, das ein Mann zu Gott hat, lass mir ein bisschen auf diese Dinge gerade jetzt eingehen, okay? Denn ist dir vielleicht aufgefallen, dass in unseren 4 Punkten hier, bei 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 5, nüchtern in allem sein, Leid ertragen, da ist 2-mal von Arbeit die Rede. Einmal tu das Werk, Arbeit eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, tu was. 2 Sachen, wo der Mann was tun soll. Es ist wichtig, dass wir erkennen und wissen, dass Männer aufgabenorientiert sind. Aufgabenorientiert. Aufgaben, viel mehr als Frauen. Frauen sind beziehungsorientiert. Im 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 28 schlägt Adam, der gerade geschaffen wurde, die Augen auf. Und Gott sagt zu ihm, mach dir die Erde untertan. Das ist eine Aufgabe. Das ist Arbeit. Als Eva geschaffen wird, gibt schon einen Menschen. Also Adam wird für eine Aufgabe geschaffen. Eva wird aus Adam herausgenommen. Die sind also gleichwertig, ist ja dasselbe Material, ja, und gleichberechtigt und so weiter. Alle diese Sachen ist alles prima, kein Thema. Nur als Gott Eva geschaffen hat, hat er sie in eine Beziehung hineingeschaffen. Er hat sie für den Adam geschaffen, als eine Mitarbeiterin, als eine Helferin. Könnt ihr das sehen? Zu Eva hat er gesagt, sei fruchtbar und mehre dich. Und das machst du dadurch, dass du halt, wie gesagt, eine innige Beziehung zu deinem Mann hast und dann später zu deinen Kindern. So, Männer sind aufgabenorientiert, Frauen sind beziehungsorientiert. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Also wenn du ein Mann bist, dann hast du eine Aufgabe. Wenn du eine Frau bist, dann bist du eher beziehungsorientiert. Damit wir hier nicht nur über Männer und Lauchs reden und so weiter, sondern das alles ein bisschen aufmischen. Verstehst du, damit wir alle was davon haben. Ein Mann ist, ihr Lieben, zielorientiert. Eine Frau ist da eher detailorientiert. Die sieht viele Kleinigkeiten auf dem Weg, ja, während der Mann nur das Ziel sieht. Ich erinnere mich an früher. Wir beschließen, in Urlaub zu fahren nach Amerika. Weil meine Frau ist ja von da zu den Schwiegereltern, dass die Kinder auch die mal sehen. Ja, das kommt ja nur einmal im Jahr vor. Also, wann fahren wir? Im August. Frau, wir fahren im August nach Amerika. Fertig aus. Damit ist die Sache für mich geregelt. Basta. Jetzt, sie kommt und sagt, ja, wenn das so ist, mit was für einer Fluglinie, was ist denn der Preis? Wenn du da orderst, die Tickets orderst, dann bestell Kindermahlzeiten für die Kinder und schau, dass du diesen und jenen Sitzplatz kriegst, am besten Fenstersitze, am besten hintereinander und so weiter und so fort und dies und das und wie viel dürfen wir überhaupt mitnehmen, wie schwer ist das Gepäck und so. 1000 Einzelheiten. Musst du wissen, ein Mann ist keine Frau, eine Frau ist kein Mann. Die erleben Gott unterschiedlich, die erleben die Welt unterschiedlich, die erleben einander unterschiedlich. Ein Mann ist keine Frau. Lass mich da noch ein bisschen drauf rumreiten auf diesen Dingen. Also es kam früher vor, als ich Teenager war, so vielleicht 18, 19 zu dem Zeitpunkt, kam ein Kumpel bei mir an und hat gemeint, hey, hör zu, willst du mit nach Frankreich fahren? Wir sind 3 Tage weg, da hat einer einen Unfall gebaut und wir müssen das Auto irgendwie, was weiß ich, abmelden oder sonst was, oder verkaufen oder wie auch immer. Und ich hatte auch keine Verantwortung irgendwie in irgendeiner Form, nur einfach mit dabei sein. Ich habe gesagt, ja, Mama, ich bin in Frankreich. Ja, habe die Zahnbürste genommen, in den Dingens, in die Tasche gesteckt und bin los. Geld, ach, Geld überbewertet. Fährst du fort und arbeitest dann halt irgendwo, verstehst du, so nebenbei, als Erntehelfer damals oder in der Gärtnerei oder irgendwo in Wirtschaft, wo sie dich halt brauchen, dann sammelst du ein bisschen und dann geht's wieder weiter. Also völlig anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau jemals sowas gemacht hätte. Ja, nie im Leben. Nur Männer und Frauen sind da diesbezüglich anders und die erleben auch Gott anders. Die ersten Geisterfüllten in der Bibel, die ersten geisterfüllten Menschen in der Bibel, von denen es ausdrücklich heißt, Gott spricht, ich habe sie mit meinem Geist erfüllt, sind keine Prediger, sind keine Propheten, sind keine Könige, sind keine Priester, sind Handwerker. Stell dir das mal vor, Handwerker, Handwerker. 2. Mose, Kapitel 31. Mose konferiert mit Gott auf dem Sinai und Gott sagt zu ihm, ich habe Bezaleel und Oholiab erfüllt mit meinem Geist, mit dem Geist der Weisheit in allerlei Holzschnitzerei und Steinwerkerei und so weiter. Der hat die zu Handwerkern gemacht, damit sie die Stiftshütte und so weiter bauen können. Überleg dir das mal. Da kommt dieser Oholiab oder dieser Bezaleel in seine Werkstatt und er tritt hinein in die Gegenwart Gottes. Die ist in seiner Werkstatt. In seiner Werkstatt. Und er schaut einen Holzstumpf an. Und er nimmt Maß und er denkt. Und dann spannt er das ein in die Spindel zum Drechseln. Und dann fängt er an zu drechseln und zu machen und zu tun. Und dabei lobt er Gott und kommt in ein Hochgefühl hinein, wenn er sieht, wie sich da was tut und wie sich das verändert. Und dann muss es so sein und hier noch ein bisschen und da muss noch was weg. Und zum Schluss schaut, hat er im Heiligen Geist gewirkt. Gewirkt, inspiriert von Gott bei der Arbeit. Das musst du wissen. Ich habe zufällig gestern in Fulda einen Männerabend gemacht. Da haben sie mich eingeladen, war schön, 50 Leute, Männerbrunch, Frühstück. Und da ging es auch über diese Dinge. Die waren auch ganz, da ging ein Raunen und ein Lachen durch die Menge, als ich ihnen gesagt habe, die Männer erleben Gott vor allem auf der Arbeit. Deswegen kommen die nicht aus ihrer Werkstatt raus, verstehst du? Die erleben da Gott. Es ist kein, es steht in der Bibel so drin. Die erleben da Gott. Wenn ich da manche Leute anschaue, in meiner Verwandtschaft zum Beispiel, die holen sich aus Gaudi irgendwelche alten Motorräder ab, schleppen die an, nehmen die alle auseinander bis zur letzten Schraube, schauen, putzen rum, machen, folieren, tun, schmieren, schrauben und so weiter. Und dann machen sie das wieder zusammen und verkaufen das Ganze wieder mit einem Aufpreis. Fällt mir nie im Traum ein, ja? Bei mir ist es ganz anders da. Als ich meine Broschüre über Elisa geschrieben habe. Na, Elisa gibt's möglicherweise noch ein Exemplar oder so im Bücherladen und wenn nicht, dann auf Amazon. Das war ganz anders. Da bin ich in meine Hochphase hineingekommen, als ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben oder dieses Heft zu schreiben. Ich sammle mal so diese Gedanken und denk sie durch und was uns das sagt, was Elisa uns sagt, der Prophet Elisa aus der Bibel und komm da auf interessante Sachen und dann schreibe ich die hin und dann korrigiere ich hier und feile rum und so weiter und plötzlich stelle ich fest, ich bin in so einem Hochgefühl drinnen, in so einem Zufriedenheitshochgefühl. Du bist beschäftigt mit etwas Sinnvollem, deine Gaben, die du hast, die sind auf Anschlag gefordert, so richtig völlig. Aber du bist nicht überfordert, du bist nur sehr gefordert, aber nicht überfordert, verstehst du? Es ist nicht zu schwer, sondern es ist, du machst es halt so gut, wie du kannst. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Du kannst eigentlich mehr, als du denkst, wenn du mal dich auf dieses Erlebnis einlässt. Also ich schreibe da halt so, mach und tu und bin an diesem inneren Ort. Die Psychologen nennen das Flow. Gibt's einen psychologischen Begriff dafür. Das schlägt dann einfach die Salbung. Das ist nichts anderes als der Geist Gottes, der in dir wirkt und was Sinnvolles durch dich tut. Das musst du wissen. So kannst du Gott erleben. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur beim Singen, nicht nur im Gebet. Bei der Arbeit. Na? ganz wunderbare Sache. Ich saß seinerzeit da vor meinem Computer beim Tippen und habe mir gesagt, an diesen Ort muss ich öfter mal zurückkehren. Es ist nicht ganz leicht, an diesen Ort zu kommen. Es ist nicht ganz leicht. Aber wenn man das mal erlebt hat, dann weißt du, von was ich rede. Und es ist das, was sie erlebt haben. Na, ein Ingenieur, der sitzt in seinen Formeln, der fängt an zu rechnen und zu machen und zu tun. Der ist wegen mir an so einer Tafel, ihr wisst schon, so einer großen Schiefertafel und schreibt da eine ellenlange 20 Zeilen Formel hin und ist da voll dabei und geht da drin auf. Ich bewundere das, aber es ist nicht meine Welt. Nur, die erleben da Gott. Bei Frauen ist es ganz anders. Frauen, habe ich behauptet, sind beziehungsorientiert. Wenn der Engel Gabriel zu Maria kommt und zu ihr sagt, Maria, durch dich wird der Sohn Gottes geboren, der Messias wird geboren, was macht Maria sofort? Sie geht nicht in die Werkstatt und sagt es zu Josef, sondern sie geht sofort stehenden Fußes, pfau, ist sie bei der Elisabeth. Klopft an und sagt, Elisabeth. Und Elisabeth macht die Tür auf und sieht Maria. Maria, Elisabeth. Und dann erfüllt wird der Geist, also werden sie beide mit dem Geist Gottes erfüllt. Elisabeth wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Das Kind in ihrem Leib hüpft, schau. Und dann fängt sie an, einen Psalm zu sagen und Maria ganz genauso und so. Eine innige Gemeinschaft in der Beziehung. Da ist der Geist Gottes da. Merkst du das? Die reden da und reden sich in Psalmen voll. Überleg dir das mal. Mann, das steht dir so gut, was du da anhast. Und diese Frisur, oh, das ist ganz, ganz wunderbar, wie du dich da hergerichtet hast. Also der Herr ist da wirklich mit dir, muss man sagen. Ja? Und es steht dir so. Und die roten Schuhe, oh, wo hast du denn die her? Ja, und so geht es hin und her. Das schlägt sich auch auf die Kommunikation ganz allgemein nieder zwischen den Geschlechtern. Ja, Mann sitzt am Küchentisch und sagt, na, was gibt's heute zu essen? Und die Frau sagt, ja, du, ich muss noch schnell einkaufen, denn eigentlich wollte ich Rippchen machen. Und dann bin ich also in den Laden und dann stell ich fest, da gibt's überhaupt keine mehr. Und ich musste in den anderen Laden rüberfahren. Aber da gab es dann im Sonderangebot. Und dann habe ich noch ein Sonderangebot gefunden. Da gab's dann Milch im Karton für 69 Cent oder so. Das ist doch ziemlich gut. Und du ahnst es nicht. Ich habe den Malte Sören habe ich getroffen. Aus der ersten Klasse, ich habe den schon seit 20 Jahren immer gesehen, wir haben geredet, eine halbe Stunde, das war so, und er denkt sich, pff, ich wollte nur wissen, was es zu essen gibt. Schau. Sie entspannt sich beim Reden und teilt sich mit. Sie erlebt ganz einfach das Leben in Gemeinschaft. Während du eher aufgabenorientiert bist. Ja, orientiert bist. Essen fertig, Zeitung fertig, Arbeit. Ja? Hör mal, das wirst du auch vom anderen Geschlecht nicht austreiben. Da gibt's überhaupt nichts zu lachen. Ja? Du wirst es dem anderen nicht austreiben. Die sind so, wie sie sind, und du bist, wie du bist. Du kannst es nur moderieren. Und das ist ein bisschen ein Problem. Denn ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber der alte weiße Mann ist ein Feindbild. Und nicht erst seit gestern. Und ich als alter weißer Mann fühle mich da natürlich angesprochen, ja. Und ich will jetzt nicht aufzählen, was alte weiße Männer alles erfunden haben und wie die das die Welt besser gemacht haben und so weiter. Die Tatsache ist auf jeden Fall die, dass unser Einfluss mehr und mehr zurückgedrängt wird. Dass die ganze Nation, die ganze Gesellschaft, zumindest im Westen, weiblicher wird. Sanfter, beziehungsorientierter. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht lauchiger. Weiblicher. Aber hör mal, du bist ein Mann und als solcher hast du deine Berechtigung und musst dich nicht verstecken. Du bist ein Mann und bist es und bleibst es. Musst jetzt nicht zur Frau werden, okay, um akzeptiert zu werden. Es ist wichtig, dass du das weißt. Nur, ich sage euch, und ich muss jetzt abkürzen, weil ich noch Sachen zu sagen habe und ich kann mich nicht so im Detail äußern, wie ich das gerne würde. Aber ich sage dir mal eins. Es wird sich ja natürlich wieder ändern, früher oder später. Wenn große Krisen kommen, dann werden die Männer wieder gefragt werden. Männer, nicht Lauchs, Männer. Und richtige Frauen. Frauen, die ihre Weiblichkeit nicht verleugnen. Frauen, die wissen, wie eine Frau ist und innerhalb dieses Rahmens funktionieren können, ohne Männer sein zu wollen. Diese Zeit wird wieder kommen in einer großen Krise, die irgendwann kommen wird. Das ist einfach so. Das ist jetzt nicht prophetisch, sondern das ist ganz einfach der Lauf der Welt. Ja, ist so. Und da müssen wir wissen, wie wir wie wir uns verhalten sollen, was unsere Rollen dann sind, damit der Herr uns dann auch entsprechend segnen kann. Denn der Herr wird dich nicht segnen, wenn du versuchst, was anderes zu sein, als du bist. Du bist du, als Mann bist du ein Mann, als Frau bist du eine Frau und als solche wird er dich segnen und benutzen. Wichtige Sache. Wir Männer, ihr Lieben, wir müssen uns damit arrangieren, dass wir Leid ertragen müssen jetzt in dieser Zeit, in der viel Unsinn beschlossen wird von vielen Leuten, die Autorität haben, die eigentlich besser keine hätten. Paulus sagt da was, das ist ziemlich gut aufsummiert, auf was ich raus will. Hört mal zu, was Paulus sagt. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, wir mühen uns ab mit unseren eigenen Händen, arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert ermutigen wir. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, wie Abschaum aller bis jetzt. Und es macht ihm nichts aus, er erträgt es, er erträgt Leid. Ja, man macht ihn blöd an, man lässt ihn nicht gelten. Er ist unersetzbar auf der Arbeit. Und keiner bedankt sich jemals. Der Chef nimmt ihn einfach als gegeben hin. Der kürzt zum Inventar quasi, der reißt es immer raus, er ist absolut unverzichtbar, aber er kriegt keinen Dank. Und dann bist du als Mann in der Lage zu sagen, okay, so ist das halt jetzt. Gott sieht, sag mal mit mir, Gott sieht. Wenn Menschen das jetzt nicht anerkennen, wenn mein Chef das nicht anerkennt, mein oberster Chef erkennt es sehr wohl an. Und er wird mir einen Segen rüberwachsen lassen, der sich gewaschen hat, zu seiner Zeit. In der Zwischenzeit bin ich wie der Fels von Gibraltar und schieb Wache. Und pass auf, dass durch die Säulen des Herkules kein Feind durchschwimmt in mein Meer hinein. Ich bewache meine Leute. Ja, ich pass auf.
Halleluja.
Frauen sind auf jeden Fall beziehungsorientiert und Männer sind aufgabenorientiert. Das haben wir jetzt erfasst. Na, und wir akzeptieren das und wir nehmen das zur Kenntnis. Frau, du kannst von deinem Mann hier erwarten, dass der so ist und mit ihm so reden, dass du mit ihm so reden kannst wie mit deinen Freundinnen. Das ist leider nicht drin. Oder vielleicht sogar zum Glück nicht drin, ja. Die haben ganz einfach die sind anders gestrickt, fertig aus. Verantwortungsbewusstsein unterscheidet die Männer von den Knaben. Schau, es gab Zeiten, da haben Frauen, die zum größten Teil daheim geblieben sind, beziehungsweise sich um ihre Familie gekümmert haben, als ihre höchste Aufgabe betrachtet, ihren Männern, ihrem Mann, das Leben so leicht zu machen wie möglich. Der Mann, der war vielleicht nicht besonders angesehen auf der Arbeit, hat vielleicht eine schwere Arbeit gehabt, ist nicht geschätzt worden, aber er konnte heimgehen in einen Hafen. Da wusste er, die sind für mich, das ist mein Team, die spielen in meinem Team, die sind nicht gegen mich, sondern für mich. Ich weiß, George Moss, ein amerikanischer, schwarzamerikanischer Prediger, unser Freund, der war oft hier, der hat mir das erzählt, als er erzählt hat von seiner Zeit, als er aufgewachsen ist in Virginia. Sein Vater war möglicherweise ein Coal Miner, wie sagt man auf Deutsch, meine Güte, furchtbar. Bergmann, der halt so Kohlen abgebaut hat und so. Der Vater, der kam abends heim und der Bub kam aus eigenem Antrieb. Mit dem Wasserschaft, ja, und hat ihm die Füße gewaschen. Stell dir das mal vor. Seine Frau hat ein Lied gesungen, also nicht die Frau vom Sohn, sondern die vom Vater natürlich. Die Mutter hat ein Lied gesungen und hat beides Essen gekocht. Und der Vater war der König in seiner Familie. Schau, Männer lieben das, Männer lieben Respekt. Deswegen haben sie auch dieses, es kann nur einen geben, mäßiger, ja. Dieses Rumgegockele. Typisch männlich. Ja. Der liebt Respekt. Eine Frau, bei einer Frau ist es anders. Sie will geliebt werden um ihrer selbst willen. Auch wenn sie jetzt wieder mal mit ihren Gefühlen denkt und ein Zeug erzählt, das eigentlich jetzt nicht so 100% logisch ist, aber das eigentlich gar nicht so logisch gemeint ist, sondern einfach ihre Gefühle widerspiegeln soll. Ihre Gefühle widerspiegeln soll. Verstehst du? Also, Mann, hör zu, wenn eine Frau redet, ist es nicht unbedingt immer so, dass sie Gedanken rüberbringen will, sondern sie will eine Stimmung spiegeln. Leg also nicht jedes Wort auf die Goldwaage, sondern verstehe, aus welcher Richtung sie kommt. Danke. Na. Gut. Eine Frau will geliebt werden um ihrer selbst willen. Das ist hier wichtig und das ist gut. Das ist in Ordnung. Mann, zeige das ab und zu. Mach ein Gedöns um sie, das gefällt ihr. Na? Und Frau, mach ein Gedöns um den Mann, das gefällt ihm nämlich. Amen, meine Güte. Okay, Verantwortungsbewusstsein bedeutet Kurs halten, arbeiten, Familie beschützen, Führung geben. Wie Josef von Nazareth. Josef von Nazareth, überleg dir das mal. Der hatte eine Verlobte, die schwanger war, und zwar nicht von ihm. Er hat sich aber nicht von ihr getrennt, sondern er hat ein Kind aufgezogen, das nicht von ihm war. Und das hat er mit einer Hingabe aufgezogen, als ob das sein eigenes wäre. Als ob es Gottes Sohn wäre. So hingegeben hat er dieses Kind aufgezogen. Das muss er erst mal können. Ja? Kind von einem anderen Vater aufziehen. Dabei sein bei der Geburt. Oder ist es nicht dein Kind? Deine Firma, deine Werkstatt und so weiter, dann diesem Sohn anzuvertrauen später mal. Alle diese Sachen. Als dann Herodes losgeht und die Kinder in Bethlehem töten will, auch Verfolgung von Männern, ja, Krieg gegen den Mann, gegen den Mann überhaupt, Jesus. Und da spricht Gott zu ihm, du falte dein Zelt zusammen und geh nach Ägypten so schnell wie du kannst, denn die Polizei ist hinter dem Kind her. Und er macht das. Und das ist ja alles nicht sein Kind, verstehst du? Er macht ein Riesengewese und er schützt dieses Kind, er gibt Führung, er leitet an, er ist eine Bedeckung, ein Schutz für diese kleine Familie. Das alles macht er. Und es ist nicht einmal sein Kind. Lass das mal einsinken. Das ist ein Mann. Josef von Nazareth ist ein Mann gewesen. Mein Mann. Übrigens, weil ich gerade dran denke. Hast du schon mal gemerkt, wie viele Männer in der Bibel von Gott berufen worden sind, als sie gerade bei der Arbeit waren? Mose ist mit der Herde am Sinai, als plötzlich ein Blitz in den Dornbusch hineinfährt. Ja, boah, der explodiert, ja, und brennt und er verbrennt nicht, bis er dann also hingeht und Gott zu ihm spricht aus dem Dornbusch. Dieser Dornbusch ist ein wenig wie Mose später. Mose steht auch ständig im Feuer der Kritik. Er steht ständig im Feuer. Und wisst ihr was? Er gibt nicht auf, weil Mose ein Mann war. Wir kommen noch drauf. Da muss ich unbedingt eingehen drauf. Bevor mir die Zeit hier davonläuft, auf Mose muss ich ganz, ganz unbedingt eingehen. Also, wo war der? Er war gerade bei der Arbeit. Er hat gerade Schafe gehütet. Wer hat noch Schafe gehütet? Ah, ganz genau. Als David Schafe gehütet hat, kam plötzlich ein Bote. Er hat gemeint, David, geh mal zum Vater. Du sollst zum Vater kommen. Komm. Und er geht und er tritt in die gute Stube hinein und da ist die Gegenwart Gottes, der alte Prophet Samuel ist da. Im nächsten Moment macht's plopp, der Mann entkorkt sein Salbhorn und gießt das Öl aus über den Samuel, über den David. Samuel gießt das Salböl aus über den David und ist jetzt berufener König. Gideon hat gedroschen in der Kälte. Ja, er hat Weizen ausgedroschen, als plötzlich jemand an der Kältekurve steht und sagt, der Herr ist mit dir, du großer Held, du siegreicher Held. Und Gideon sagt, wenn ich ein Held bin und wenn der Herr mit uns ist, warum ist das denn alles passiert? Jammer, jammer, motz, motz, mecker, mecker. Also, da ist er noch kein richtiger Mann. Aber der Engel und er kommen ins Gespräch. Gideon verliert seine Lauchigkeit, er wird zum Mann. Vor allem, als der Engel dann sagt, zerstöre den Baalsaltar deines Vaters. Das traut er sich noch nicht zurecht, also macht das in der Nacht. Aber immerhin, er macht's. Und als dann die Leute sagen, die Knechte, hey, wir hatten den Altar unseres Gottes Baal kaputt gemacht. Der muss sterben. Da spricht interessanterweise der Vater von Gideon auf, der Senior. Der sagt, wenn der Baal ein Gott ist, dann soll er sich selber rächen. Der Bub, den lassen wir in Ruhe. Pass da. Ist doch gut, ja. So hat er schon mal gemerkt, wenn ich mich ermanne, dann steht Gott hinter mir und er gibt mir Helfer und so. Elisa, der Prophet Elisa, der pflügt gerade mit 12 Jochochsen, pflügt er sein Feld, als der Prophet Elia aus dem Wald heraustritt und auf ihn zugeht mit finsterer Miene, seinen Mantel abnimmt und dem Elisa um die Schultern wirft. In dem Moment, in dem der Mantel auf die Schultern des Elisa fällt, bums, fällt gleichzeitig noch der Geist Gottes auch auf ihn. Und er merkt dieses Gewicht Gottes und er merkt, oh, hier tut sich was. Und er dreht sich um, er sieht Elia stehen und er weiß, jetzt ist er berufen zum Propheten. Der Rest ist Geschichte. Wo ist er berufen worden? Bei der Arbeit. Levi Matthäus, der saß über seiner Kladde und hat dort die Steuern berechnet und seine Formeln da ausgerechnet, als plötzlich das Fenster sich verdunkelt. Und er blickt auf und er sieht Jesus reinschauen. Und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und der Rest ist Geschichte. Deswegen haben wir heute das Matthäus-Evangelium, weil er ihm nachgefolgt ist. Petrus, Johannes, Jakobus, wie sind die berufen worden in die Nachfolge? Als sie nach der getanen Arbeit ihre Netze gewaschen haben. Die waren auch quasi noch auf der Arbeit, gerade beim Ausstempeln. Da kam plötzlich der Ruf, hey, willst du für die Gemeinde vollzeitlich arbeiten? Fand ich sehr interessant, ja. Also die waren immer bei der Arbeit. Es war nicht so, dass sie da jetzt so extra 40 Tage im Gebet waren und dort gefastet haben. Wer hat gesprochen, nachdem Jesus 40 Tage im Gebet war und gefastet hat? Hat Gott gesprochen? Nein, es hat erstmal der Versucher gesprochen. Also vielleicht ist es doch besser, auf der Arbeit zu sein, Arbeit zu tun. Und wenn dann Gott will, dann kommt er schon und sagt was zu dir. So wie zu Mose. Bei Mose, ich verstehe Mose nachträglich. Mose sagt, ach Herr, muss es sein, ach Herr, ich soll jetzt zum Pharao und ich soll zu dem sagen, lass mein Volk gehen. Ich soll zum Chef gehen und soll dem sagen, bezahl deine Arbeiter endlich. Sowas soll ich machen, Herr, mache ich mich doch nur unbeliebt, das ist doch stressig. Herr, nö. Und dann heißt es, 2. Mose Kapitel 4, Vers 13, ja, Herr, such dir einen anderen, benutze doch, wen du willst. Da wurde der Herr sehr zornig. Blöd, wenn der Herr sehr zornig ist auf dich. Aber das ist nicht das Ende. Denn Gott ist Gott und Gott ist gut. Er gibt ihm einen Helfer. Er ist sehr zornig, aber Gott ist ein Mann. In Anführungszeichen. Gott ist ein Mann. Der lässt sich von seinen Gefühlen nicht leiten. Der bricht jetzt nicht den Zorn aus und sagt, du Kanaille, oder irgendwie sowas. Das macht er nicht. Sondern er sagt, dein Bruder Aaron, der ist unterwegs zu dir. Ich habe ihn dir als deinen Helfer ausgesucht. Jetzt ist er nicht mehr allein, jetzt hat er einen Helfer. Vielleicht ist es so, dass du jetzt auf der Arbeit bist und auf der Arbeit gefällt es dir nicht besonders gut. Vielleicht machst du sogar nur Dienst nach Vorschrift. Stempelst ein oder kommst morgens und kaum ist 5 Uhr, fällt dir der Stift aus der Hand und dann vergisst du alles, was du auf der Arbeit gesehen oder gehört hast und lässt es völlig liegen und verweigerst dich da innerlich. Das ist nicht die beste Haltung. Lass dich auf deine Aufgabe ein. Okay, mach nicht Dienst nach Vorschrift, sondern sink dich hinein in diese Aufgabe. Auch wenn sie keinen besonderen Spaß macht. Der Herr sieht dich und er holt dich schon raus dann und bringt dich an den richtigen Ort. Es ist nicht unbedingt ein leichterer Ort. Ich sage da mal eins. Es war für Mose viel leichter, Schafe zu hüten als das Volk Israel. Viel leichter. Aber dort war seine Berufung. Und er hat es alles ausgehalten. Mose war ein Mann, Mose war ein Held. Lass mich da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen zum Abschluss. Mose kommt also nach Israel, kommt zu Israel nach Ägypten. Mose geht nach Ägypten und sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen, endlich. Mit Aaron, mit seinem Helfer. Nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Schau, manchmal werden sogar Männer wie Mose von ihren Frauen verlassen. Weil die nicht mitmachen wollte. Die Aufgabe war ihr zu schwer. Sie wollte nicht. Sie hat sich von ihm getrennt. Später hat der Schwiegervater sie mal gebracht in die Wüste, als sie dann schon in der Wüste waren, Israel. Aber die haben sich dort nicht versöhnt. Wir lesen nichts davon. Die Geschwister, also seine Söhne, sind wohl dort geblieben bei ihm. Aber die Tochter von Jethro ist wieder mit heim. Später hat Mose dann eine Afrikanerin geheiratet. Oh, da war seine Schwester sauer, aber Gott hat sich zu dieser Ehe gestellt. Na, weißer Mann, schwarze Frau, und Gott sagte, das ist völlig in Ordnung, es geht euch nichts an, was sie machen. Wenn die das wollen, können die das so machen, das ist überhaupt kein Thema, basta. Aber manchmal ist es so, dass sogar Mose von seiner Frau verlassen wird. Solche Sachen gibt's. Aber er hatte dann eben seinen Bruder Aaron, der war dann sein Helfer. Mit dem hat er dann konferiert, mit dem hat er sich besprochen, der hat für ihn zum Volk geredet und so weiter. Wenn ihm nichts eingefallen ist, das war alles gut, die waren dann ein Team. Mose hat einen Helfer bekommen und sagte mal eins, in einer schwierigen Arbeit, wo es dir nicht besonders gut gefällt, hast auch du einen oder eine, mit der du gut auskommst. Jemand, mit dem du auskommst. Jemand, der dich gern sieht und du ihn gern siehst. Vielleicht ist die ganze Firma chaotisch, aber der eine oder die eine, das ist quasi ein Seelentrost für dich. Also ich hatte schon echte Drecksjobs, aber ich hatte immer irgendwie einen, der dann doch irgendwie gepasst hat. Und das ist gut, so macht es der Herr mit dir auch. Und diese Phasen, diese Elendsphasen, die du vielleicht auf der Arbeit hast, ja, die sind nur Episode, die sind nur eine Periode. Dann geht's wieder weiter, dann kommt der Herr und gibt dir neue Kraft und neue Ziele. Gut, aber jetzt geht Mose mit dem Volk Israel hinüber nach Kanaan und dann weigert sich das Volk, Kanaan einzunehmen. Und sie flennen rum, wir sind jetzt im vierten Buch Mose, dann flennen sie rum und sagen, wir können nicht, sie werfen Staub in die Luft, sie zerreißen ihre Kleider, was wollen wir hier, wären wir nur in Ägypten geblieben? Und der alte weiße Mann ist sauer und Gott ist auch sauer. Gott sagt, hey, ich mach Schluss mit diesem Volk und Mose, ich mach dich zu einem neuen Abraham, ich gebe dir ein neues Volk hier. Und Mose sagt, nein, nein, Herr, tu das nicht. Und er, Mose, betet für dieses Volk. Seine Gefühle sind verletzt, denn sie sagen, hey, du Lügner, du hast uns gesagt, wir kommen in ein Land mit Milch und Honig. Und jetzt ist es ein Riesenland, da sind Riesen drinnen. Dann stell dir vor, du erbst ein Haus und sagst, schau, das habt ihr jetzt, das könnt ihr jetzt in Besitz nehmen. Und es ist ein schönes Haus und vielleicht ein gutes Haus mit einem großen Grundstück. Und die Leute, die das in Besitz nehmen sollen, die stehen da und sagen, Garten ist ja viel zu groß, da muss ich ja einen halben Tag Rasen mähen. Ne? Und putzen und so weiter. Also Unzufriedenheit, verstehst du? Macht sich da breit. Und normalerweise, ein Lauch würde jetzt sagen, der macht euren Dreck alleine und wird weggehen. Aber das macht ein Mann nicht. Der tut Fürbitte für die Jammerer. Herr, lass sie nicht umkommen. Im Gegenteil, Herr, die Ägypter, die sagen dann, er hat es nicht gepackt. Dieses Volk war ihm zu schwierig. Ja, dieses Volk ist dir nicht so schwierig. Und dann erlaubt Gott diesem Volk die weitere Existenz. Meine Güte. Im nächsten Moment, wir sind Kapitel 16, da kommt einer an, ein Levit namens Korah und sagt, hey Mose, Aaron, was wollt ihr überhaupt? Ihr tut so, als wärt ihr unsere Chefs hier, als wärt ihr unsere Herrscher. Wir sind alle gleichberechtigt hier und tut nicht so wichtig, wir sind auch wichtig. Und überhaupt, ja. Und der will also die Position von Mose übernehmen. Und noch andere auch, Datan und Abiram, andere. Und Mose sagt, ja Leute, spinnt ihr jetzt? Ihr seid doch schon Leviten, ihr bekommt die Zehnten vom Volk. Gott hat euch auserwählt, ja? Ihr seid diejenigen, die das Wort Gottes studieren und lehren. Ihr seid nah an Gott dran und jetzt wollt ihr, was wollt ihr noch? Den Priesterdienst von Aaron auch noch übernehmen? Und dann wiegelt sich das so auf, das Volk gegen Mose, dass sie den Mose loshaben wollen, sie jammern über ihn. Sie wollen ihren Chef, von Gott eingesetzten Chef, loshaben. Und dann sagt Mose, okay, wir treffen uns und dann beten wir. Und dann ist es so, dass die Erde sich auftut und Korah mit seinen Rebellen, die verschwinden im Abgrund. Schwierig, ne? Der Boden geht wieder zu und es ist wieder Frieden, das Erdbeben ist vorbei. Im nächsten Moment dreht sich das Volk um und sagt, ihr habt das Volk Gottes getötet, wollt ihr uns auch noch umbringen? Also, Rebellen sind wegen ihrer Rebellion rausgeworfen worden. Und jetzt jammern die anderen und sagen, wollt ihr uns auch rausschmeißen? Versteht ihr, die kapieren überhaupt nichts hier, die stehen völlig daneben. Gott ist wieder sauer, Mose tut wieder Fürbitte. Er sagt, ihr wollt euch ja zum Herrscher aufwerfen über uns und so. Über diese Jammerlappen, für die betet er, für die betet, das muss das mal können. Wisst ihr, was mir das zeigt? Der ist ein Verantwortungsethiker, der ist verantwortungsbewusst. Der achtet nicht auf seine Gefühle, sondern aufs Beste für dieses Volk. Kannst du das auch? Wenn sie dir blöd kommen, kannst du dann für die Leute beten und trotzdem für sie das Beste immer noch tun. Wenn deine Familie feindselig ist dir gegenüber, du willst überhaupt nicht mehr heimkommen, weil da so eine Kühlschrankatmosphäre herrscht, bist viel lieber in deiner Werkstatt. Aber du gehst trotzdem heim und tust für die, was richtig und was wichtig ist und machst es trotzdem, auch wenn du keinen Dank kriegst. Schau, diese Sachen, die Fähigkeit, das zu tun, unterscheidet die Männer von den Knaben und die Frauen von den Mädchen. Seid ihr noch da? Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt eine besonders populäre oder trostreiche Botschaft ist. Manchmal musst du einfach in den Hintern getreten kriegen. Wir werden auch Gelegenheiten kriegen, Männer sein zu müssen in unserer Zeit und Frauen sein zu müssen. Wie gesagt, da gibt es noch viel drüber zu sagen, aber ich denke, ich komme jetzt wirklich hier zum Abschluss. Ihr wollt herrschen, ihr habt uns nicht in ein gutes Land gebracht. Hier fließt überhaupt nichts mit Milch und Honig. Ihr habt uns verheißen, in ein gelobtes Land uns zu bringen, wo Milch und Honig fließen. Habt ihr nicht gemacht. Hey, sie haben sich geweigert, in dieses Land zu gehen und jetzt geben sie Mose die Schuld dafür, dass sie nicht in diesem Land sind. Merkt ihr da was? Sie denken nicht ganz nüchtern. Und Gott sagt, boah. Und Mose sagt, Herr, Herr, Herr. Und dann betet er für die, dann betet er für diese Clowns. Das muss er erst mal können. Das ist es. Das ist die Haltung, von der ich rede. Kannst du das? Blöd angemacht zu werden und immer noch zu lächeln und das Richtige zu tun. Ja. Kapitel weiter in Kapitel 21. Wir wollen kein Manna, die ganze Zeit Manna. Nein, wir wollen kein Manna mehr. Manna und Wasser, bäh. Dann bricht eine Plage aus und Mose betet wieder für das Volk. Sie richten die eherne Schlange auf und alle, die diese eherne Schlange betrachten, die werden gerettet. Wir haben auch eine eherne Schlange, die wir anblicken sollen, auf der der Fluch lag seinerzeit, und wir werden gerettet. Und diese eherne Schlange, die uns heilt, ist Jesus. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Jesus einzuladen in dein Leben, ihn anzunehmen. Bete einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Amen. Und wir alle hier, wir beten jetzt nochmal. Mach nochmal die Augen zu und wir beten miteinander. Herr, du siehst die schwierige Situation, die unbefriedigende Situation, in der wir sind. Auf der Arbeit, in der Familie, sonst wo. Vater, wir kriegen da nicht den Respekt, der uns eigentlich zusteht. Wir kriegen da nicht die Liebe, die uns eigentlich gebührt, Herr. Vater, wir empfangen aber heute Morgen von dir Kraft durch deinen Geist, wie Jesus in Gethsemane. Kraft für diese schwierige Aufgabe, sie nicht hinzuschmeißen, sondern hier Mann oder Frau zu sein. Verantwortungsbewusst zu handeln. Vater, wir bitten dich jetzt, erfüll uns mit diesem Geist der Kraft, wie Jesus ihn hatte in Gethsemane. Mit der Kraft für die Aufgabe. Vater, ich danke dir, dass jetzt Enttäuschungen und Depressionen und diese ganzen Gefühle abfallen und dass du uns erfüllst mit aller Kraft, am Ende wenigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Vater, wir danken dir für deine Salbung. In Jesu Namen. Amen. Amen.